Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Original verkorkt Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Es gab eine lange Pause, die mit vielem zu tun hat, aber vor allen Dingen damit, dass ich einerseits stark eingebunden bin und andererseits der Weg von Hamburg in die Weinbaugebiete und zu den Winzern relativ weit ist, um solche Podcast-Touren zu machen, die notwendig wären, um mal wieder ein Weinbaugebiet vorzustellen. Das wird irgendwann wieder passieren. Ich habe kaum einen Tag, wo ich nicht darüber nachdenke und das selber nicht vermissen würde, das zu tun. Aber es gibt einfach zu viele andere Dinge, die tatsächlich eine ganz klare Alltagspriorität haben und entsprechend muss das noch auf sich warten lassen. Trotzdem, der Podcast liegt mir am Herzen und deswegen habe ich mir vorgenommen, ein neues Format zu etablieren, das ich heute einleite mit dem ersten Wein. Das Format heißt Der Wein am Sonntag und es soll gehen um Weine, die wir eben nicht jeden Tag aufmachen, die schon einfach was Besonderes haben, die jetzt gar nicht unbedingt immer so horrend teuer sein müssen. Das kann auch mal der Fall sein, aber es geht mir eigentlich eher darum, Weine vorzustellen, die einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit benötigen oder denen man ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken sollte. Das kann natürlich auch ein Mittwochabend sein, aber ich finde, sonntags ist oder der Sonntag ist eigentlich der Tag, an dem man diese Zeit schon mal haben kann. Und deswegen eben der Name dieses Formats. Ich habe mir für die ersten Sonntage vorgenommen, ein paar Weine vorzustellen, die ich ursprünglich mal im Blog als meine Weine des Jahres 2017 vorstellen wollte. Das waren aber doch wieder eine ganze Reihe, bei denen ich nicht dazu gekommen bin, sie tatsächlich in einem Text zusammenzufassen. Auch das ist irgendwie so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass ich ja auch sonst tagsüber im Wesentlichen über Wein schreibe und dann abends häufig einfach nicht mehr die Muße finde und auch die Zeit tatsächlich, mich hinzusetzen und über diese Weine zu schreiben. Und auch das ist eigentlich eine schöne Sache, das Mikrofon anzumachen und darüber zu sprechen. Und genau das möchte ich tun. Es ist also ein Podcast, in dem ich alleine rede, ohne Partner. Im Gegensatz also zu den anderen Formaten, die ich hier bisher hatte und im Gegensatz zu Vrindt, wo ich mit Holger spreche. Hier ist es einfach ein Format, wo ich einen Wein vorstelle. So ein bisschen was darüber sage, also nicht nur, wie ich diesen Wein empfinde, sondern so ein bisschen auch noch was zum Hintergrund. Natürlich, damit es einfach auch für euch Sinn macht und ich dieses Interesse für diesen Wein wecken kann. Es ist kein gesponsertes Format, das heißt, ich suche mir die Weine immer komplett selber aus. Kann sein, wie das so üblich ist, dass ich das eine oder andere schon mal anfragen kann und zugeschickt bekomme. Oder in diesem Fall, bei diesem Wein, den ich heute vorstellen möchte, habe ich sogar den Text für einen Weinhändler geschrieben, für Werner Torell, für die ich eben für viele Weine auch Verkostungsnotizen schreibe und Speiseempfehlungen. Und da sind wir auch dann beim Thema. Es geht um den Planet Denin Blanco der Familie Nin Ortiz aus dem Priorat. Es geht also um einen Weißwein aus dem Priorat. Und der hat mich im letzten Jahr, ehrlich gesagt, ziemlich umgehauen. Ich habe ihn im Oktober kennengelernt und ich bin tatsächlich noch im Oktober auch ins Priorat gefahren und habe die Familie Nin Ortiz besucht. Das hatte erstmal gar nichts miteinander zu tun. Ich habe eben die Weine von Werner Torell bekommen und dann so Stück für Stück peu à peu vertextet und wusste aber eben auch, dass ich dann kurze Zeit später noch ins Priorat fahren würde. Die Familie Nin Ortiz wohnt in Porrera, das sind Estanin und Carles Ortiz, die sich da zusammengetan haben, beides Weinmacher, beide sozusagen gleichberechtigt und beteiligt am Weinmachen. Ortiz, Carlos Ortiz ist eher im Weinberg zu finden, Estalin eher im Keller. Die hat auch sozusagen vor diesem Zusammenschluss mit ihrem Mann schon für Furore gesorgt im Penedès, also in dem Gebiet, in dem vor allen Dingen eben auch die Cava, die Schaumweine entstehen. Einige trocken ausgebaute Weine gemacht, die sehr erfolgreich geworden sind. Und sie haben aber eben in Porrera im Priorat sozusagen ihre Bestimmung gefunden und sehr alte Weinberge aufgetan, die sie bewirtschaften. Rot natürlich vor allem. Priorat ist ja vor allen Dingen bekannt für Rotweine. Priorat ist eine sehr alte Gegend, die aber, wenn man so will, erst im Ende der 80er Jahre wiederentdeckt worden ist von einigen jungen Weinmachern damals, die diese Anbauregion berühmt gemacht haben, weil sie eben erkannt haben, dass die Lage, die ist etwa so eine Stunde von Barcelona entfernt, ziemlich nah am Meer und geschützt durch verschiedene Gebirgszüge, vor allem den Montsant. Und vor allen Dingen mit dem Terroir, was es dort gibt, also mit dem Boden auch, den es da gibt, den Liguorella, Schieferboden, der sich aber innerhalb des Priorats immer auch abwechselt mit allen möglichen anderen Bodenschichten, wie es halt immer so ist mit Böden. Es gibt ja selten einen durchgängigen Boden über mehrere Quadratkilometer hinweg, da ist es auch so. Aber gerade dieser besonders schwarze Schieferboden hatte es den jungen Weinmachern da eben angetan und sie haben dort einige große Weine erzeugt dann, die sehr schnell auch weltweit bekannt geworden sind. Und diese Rotweine sind eben bis heute angesagt. Insgesamt hat sich die Ausrichtung da so ein bisschen verschoben. Die Leute haben damals natürlich einheimische, also heimische Priorat-Reben vorgefunden im Wesentlichen, also Garnacha, Carignana, also Grenache, Carignan, vor allen Dingen, aber haben dann zusätzlich eben auch, weil es eben so angesehene Trauben sind, auch Cabernet und vor allen Dingen Syrah gepflanzt, die eben auch mit der gewissen Hitze, die es da gibt, auch klarkommen. Und entsprechend ist Priorat bekannt geworden für sehr kräftige, tiefe, fast häufig fast schwarze, oft eben auch alkoholreiche Weine, die einfach gerade in den 90er, 2000er Jahren vom Typ her auch sehr angesagt waren. Das hat sich so mit der Zeit so ein bisschen verändert wieder. Also gerade auch in so Kreisen, in denen diese Preise für diese Prioratweine auch bezahlt werden. Da gibt es doch zunehmend den Ruf nach so ein bisschen mehr Frische in den Weinen, so ein bisschen weniger Alkohol. Und entsprechend gibt es eben auch Winzer, die darauf reagiert haben oder die selber eben auch den Anspruch hatten, da anders ranzugehen. Und dazu gehören eben auch Estanin und Carlos Ortiz, die wie so einige andere auch im Priorat sich auf einen gewissen biodynamischen Ansatz im Weinbau festgelegt haben, der insgesamt dazu führt, dass sich eben die Trauben im Weinberg, also die Reben mit den Trauben im Weinberg sich anders entwickeln, tendenziell kleiner werden, dickschaliger werden und tendenziell auch etwas früher reif werden einfach, ohne zu starke Alkoholgehalte zu bekommen. Und gerade das ist natürlich für relativ heiße Gebiete, wie es das Priorat eben auch ist, kann das von entscheidender Bedeutung sein, dass man einfach Tage oder vielleicht sogar eine Woche oder anderthalb früher ernten kann und insofern eben auch ein bisschen weniger Zuckeranreicherung in den Trauben hat, ein bisschen weniger Alkohol und die Traube selber, die Hülle und vor allen Dingen eben auch die Kerne, aber trotzdem reif werden. Und Nino Ortiz haben eben mit ihren Rotweinen da auch durchaus für Furore gesorgt. Machen sehr, sehr interessante, schöne Rotweine von teilweise extrem alten, bis zu 100 Jahre alten Rebstöcken. Und von Lagen, die auch mit zu den höchsten im gesamten Priorat gehören. Was mich aber tatsächlich vor allen Dingen begeistert hat, ist der Weißwein, den sie machen. Denn der stammt von einer Rebsorte, die man dort, wie auch insgesamt sonst, relativ selten findet. Das ist nämlich Carignan Blanc, also Carignana auch in Spanien genannt. Die hat, so wie beispielsweise auch die Grenache-Rebsorte oder die Burgunder-Rebsorte, verschiedene Spielarten. Also Rebsorten mutieren ja, verändern sich. Man kennt das von Spätburgunder, also Pinot Noir, der sich im Laufe der Zeit Richtung eben auch Richtung Pinot Gris verändert hat und von Pinot Gris in Richtung Pinot Blanc. Das sind letztlich genetisch gesehen mehr oder weniger dieselben Rebsorten, aber sie haben sich eben trotzdem in verschiedene Richtungen entwickelt und so gibt es das bei Grenache und Carignan eben auch. Und bei Grenache hat man das häufiger, gerade in Südfrankreich auch, dass man eben diese grauen und weißen Spielarten findet. Bei Carignan ist es relativ selten. Und insofern findet man Carignan Gris und Carignan Blanc eben nur in auf wenigen Hektar letztlich. Und das, wenn überhaupt, in Südfrankreich, also Roussillon und Languedoc. Und ja, in gewissem Maße, also in kleinem Maße dann eben auch in Spanien. Also insgesamt dürften das vielleicht so um die 3000 Hektar weltweit sein. Also 3000 Fußballfelder, sagen wir mal, Carignan Blanc, die es überhaupt gibt. Und Carles Ortiz hat in einer der Lagen, die sie gekauft oder gepachtet haben, eben sehr, sehr alte Carignan Blanc-Stöcke gefunden. Also eben auch über 100 Jahre alte Carignan Blanc-Stöcke mit einer sehr alten Genetik. Und die haben sie genutzt, um daraus eine sogenannte Selektion Massal zu machen. Also diese Stöcke sozusagen Stück für Stück neu zu züchten. Das heißt, sie nicht einfach nur zu klonen, sodass alle Stöcke gleich sind, sondern eben aus den Kernen, aus den Traubenkernen sozusagen wieder neue Stöcke entstehen zu lassen. Das ist sehr aufwendig, das dauert auch lange Zeit. Und die Zeit haben sie sich aber eben genommen, um eben nicht einfach nur so eine Klonarmee da aufzustellen, wie das in den meisten anderen Weinbergen so ist, sondern eine Vielzahl von Individuen sozusagen in Weinberg zu pflanzen. Und genau das trägt jetzt seit ein paar Jahren Früchte. Das heißt, seit so 2-3 Jahren gibt es diesen Planet Denin Blanco, der bei den Ortiz dann eben sehr langsam, also sowieso sehr, sehr geringe Erträge hat. Also sagen wir mal irgendwas zwischen 20 und 30 Hektoliter den Hektar, was typisch ist fürs Priorat und auch für die Rebsorten, die einfach keine hohen Ertragsrebsorten sind, sondern eher eben kleine Trauben und kleine Erträge haben in den Weinbergen. Und diese Trauben werden dann bei Ninotis in einer Korbpresse sehr, sehr langsam gepresst, also ohne Druck, ohne Hitze, sehr langsam ins gebrauchte Holz gepresst und dann im Holz- und im Betontank ausgebaut nach einer spontanen Gärung. Und was einen dann erwartet, ist für mich immer wieder faszinierend, weil diese Rebsorten aus Südfrankreich und aus diesem Teil von Spanien einfach so komplett weit weg sind von dem, was wir so hier in Deutschland und Mitteleuropa kennen. Also wir haben ja sehr aromatisch sehr starke Rebsorten, die sehr über die Frucht häufig sozusagen charakterisiert werden und ein sehr starkes Bouquet haben. Und das ist halt bei einem Carignan Blanc überhaupt nicht so. Also es sind Weine, die viel weniger aromatisch ausdrucksstarke Weine sind, sondern viel mehr texturstarke Weine, also Weine, die sozusagen am Gaumen erst so wirklich interessant werden, auch wenn es durchaus in der Nase faszinierend sein kann. Ne? Das ist ein Wein, dem die Frucht eben weitgehend, nicht komplett, aber eben weitgehend abgeht. Also man hat so ein bisschen Akazie drin, ja, man hat so ein bisschen so einen Hauch von einer jungen Banane drin und Blüten dabei und für mich so ein bisschen grüne Mandel, so ein bisschen so ein Hauch von getrockneten Aprikosen und Quitten, ja, also so Dörr-Aprikosen. Und dann geht es schon in so eine Kräuter- oder gewürzaromatische Richtung, so ein bisschen mit Curryblatt und Kurkuma, so ein bisschen mit Steinsalz, überhaupt Salz und Stein sind so prägende Aromen bei diesem Wein. Und die hat man eben schon in der Nase und die sind aber dann eben nochmal viel präsenter am Gaumen. Ja, also das, was in der Nase so ein bisschen zurückhaltender wirkt, hat man am Gaumen dann sozusagen in der gesamten Bandbreite. Ja. Und auch da gibt es relativ wenig Frucht und dafür aber eben diese Spannung, diese der Wein am Gaumen hat, eine sehr, sehr starke Präsenz, die eigentlich den gesamten Mundraum auskleidet. Wenn ich hier Frucht habe, dann ist es eigentlich so eine zitrische Frucht. Ja, Zitrone, so ein bisschen Grapefruit vielleicht dabei. So eine ganz leichte, süße Reifenote, die da mitschwingt und dann kommt aber vor allen Dingen dieses salzig frische, das so vom hinteren Gaumen sozusagen zurück nach vorne kommt und für extrem viel Saftigkeit sorgt. Also der Wein ist sehr saftig, plus kräuterwürzig eben, so ein bisschen herb mit dabei und was man eben in dieser warmen oder heißen, sommerlich extrem sehr heißen Umgebung, verdorrten Umgebung eigentlich gar nicht erwarten würde, ist, dass der Wein eine sehr schöne, frische, knackige Säure hat und dabei knochentrocken bleibt. Und ja, also das ist, ich finde es wunderbar. Also es ist sehr balanciert zwischen dieser frischen Fruchtnote, irgendwie dieser zitrischen Fruchtnote, diesem salzigen und fast steinigen. Ich möchte es fast gar nicht sagen, aber man kommt eigentlich gar nicht dabei drum herum, den Begriff Mineralität zu verwenden, weil es einfach also nicht nur steinig salzig schmeckt, sondern eben auch extrem lebendig und vibrierend irgendwie am Gaumen ist. Und ja, all das führt irgendwie dazu, dass der Wein getrunken werden will. Der will einfach getrunken werden und der funktioniert super gut für sich genommen. Aber der funktioniert halt auch wunderbar bei einem Essen. Ich habe ihn tatsächlich schon ausprobiert zu Pasta mit Fenchel und einfach Pasta, Fenchel, Olivenöl, gutes Olivenöl, ein bisschen Garnelen und ein bisschen was vom Pulpo oder vom Tintenfisch. Also kleine Tintenfische passen da sehr gut. Was super funktioniert, ist ein Secreto vom Iberico. Was sehr gut funktioniert, ist alles, was irgendwie mit so ein bisschen mit Zitronen zu tun hat, auch mit durchaus mit Oliven zu tun hat, sollten halt irgendwie so sommerlich relativ leichte Speisen sein, die zu dem Wein sehr gut passen. Ich habe ihn jetzt aus dem Burgunderglas getrunken. Der Wein kann sehr gut Luft vertragen, also ruhig ein bisschen Zeit geben. an der Luft ruhig auch ein bisschen Temperatur bekommen lassen. Das ist kein Wein, den man jetzt irgendwie unter 10 Grad natürlich trinken sollte, sondern eher so einer, der so richtig auftritt bei 12, 13, 14 Grad. Und die Flasche kostet 28,50 Euro. Ist also kein günstiger Wein, aber ein Wein, der sich einfach lohnt, finde ich, entdeckt zu werden, weil die diese Rebsorte gibt es halt einfach selten. Es ist schön, sowas mal kennenzulernen, finde ich. Und es lohnt sich einfach auch, weil es ein sehr charakterstarker Weißwein ist, den man, glaube ich, in dieser Form einfach auch aus dem Priorat nicht erwarten würde. Also die weißen Prioratweine, die ich früher gekannt habe, und ich habe dann irgendwann aufgehört, sie zu trinken, die waren mir einfach grundsätzlich immer viel zu mächtig und zu schwer, fast ölig. Und vom Alkoholgehalt her auch nicht so viel schwächer als die roten Kollegen. Und das ist hier jetzt einfach anders. Ja. Das ist einfach viel frischer, viel klarer und hat trotzdem diesen südlichen Charme, den das Priorat nun mal einfach auch hat. Und also es ist ein Wein, der einfach auch viel Sonne getankt hat und eben trotzdem sowas von der unweit entfernten Mittelmeer-Meeresbrise mit aufgenommen hat und eben auch was von dieser wunderbaren Landschaft, in dem der Wein wächst. Ja, mein Wein am Sonntag, also der Planet Denin Blanco von der Familie Nin Ortiz aus dem Priorat.